ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ja, I like that. That sounds very good. I really like that.
Und kam heraus, dass halt einfach nur so ein Telefonhörer offen mit im Studio lag und Axl Rose zu Hause war und übers Telefon zugehört. Ja, dann grüß dich doch erstmal, Simon.
Grüße Sie.
Grüße Sie, die Pennykassiererin. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, hallo ist natürlich richtig. Grüßen in Deutschland. Servicewüste Deutschland zu viel verlangt.
Wenig angesagt. Grüßen.
Auf jeden Fall. Ich habe schon wieder die Tagessonne. Ich glaube, wir haben letztens schon drüber gesprochen, aber wieder so einen geilen.
Bitte.
So eine geile Interaktion in einem Coffeeshop. Also Interaktion ist eigentlich falsch gesagt. Ich bin in den Coffeeshop gegangen und der Barista saß. Der saß so da auf so einem Kasten. Und wartete auf Kundschaft wie mich. Und die ganze Bedienung bestand daraus, dass er von seinem Handy aufgeschaut hat und mich angeguckt hat mit so einem Blick, ja, bestellst du jetzt mal?
Oh, herrlich.
Da musste ich direkt schon lachen und habe einfach meinen Kaffee bestellt und er ist auch wortlos dann zu seiner Kaffeemaschine gegangen und hat angefangen. Und der Typ ist nicht mal deutsch, der ist, ich würde sagen...
Auch dem, das noch!
Ja, nee, also ich meine halt, das ist so, man denkt, okay, das ist jetzt so Berliner... Kacklaune, voll charmant oder so. Nee, ich stelle einfach, weil in diesen ganzen Coffeeshops arbeiten viele Australier, Engländer, Japaner.
Griechen, alles das ganze Programm.
Ohne Scheiß, alles Mögliche. Ich glaube, er ist Australier, dem Akzent nach zu urteilen. Und ich habe das Gefühl, die eignen sich dann einfach so diese Berliner Scheißlaune auch einfach an. Und fahren den Lifestyle dann halt auch so. Also das ist auf jeden Fall mein Gefühl.
Aber es ist schon so ein bisschen entlarvend, ne? Dass denn offensichtlich die Coffeeshop-Besitzer auch sehr deutlich zwischen guten und schlechten Ausländern, also ne, da arbeiten denn Australier, Leute aus Schweden, Leute aus Spanien und Portugal und so, weißt du, wie ich meine? So, aber ich finde, es bedient ja auch ein bestimmtes Klientel, muss man ganz klar sagen.
Das ist deine Interpretation, Hanno.
Ja, aber ist das nicht so?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß, als ich vorletztes Mal hier war, auf jeden Fall auch ein paar Ukrainer dabei gewesen. Natürlich bei, als der ganze Kram da losging. Aber ja, keine Ahnung. Was man noch dazu sagen muss, also bei dem bin ich mir ziemlich sicher, ist Australier, der Akzent klingt ziemlich legit. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich in Berlin alle hippen Leute zwischen, ich sag mal, 20 und 35 extrem Mühe geben, mit britischem Akzent Englisch zu sprechen.
Das habe ich auch schon, wurde mir des Öfteren an mich herangetragen und ich habe es auch schon selber erlebt. Ich kann das alles nicht, Simon. Ich schmelze da in den Boden, ich antworte da gar nicht oder boxe. So, das macht mich so fertig, diese ganze Nummer. Und mich freut es zu sehen, dass du das selbst, weil du musst dir ja nichts vormachen. Du bist Ur-Berliner. Du bist the real shit. So, weißt du, dir braucht niemand einen
echt scheiße, ja,
verkaufen oder wie man das so sagt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass du das so hinnehmen kannst, dass deine geliebte Heimatstadt so sich wieder so dermaßen der Peinlichkeit entlarvt auf so vielen Leveln.
Kann man natürlich so alles auf die Zugezogenen schieben, ganz einfach.
Hundertprozentig. Wir haben ja unser T-Shirt in der Planung Death to False Berliners. Es ist eigentlich schon nahezu in eurem Postkasten, Leute.
Ich hätte ehrlich gesagt, es wäre gut gewesen, wenn dieses Shirt jetzt schon fertig wäre. Dann hätte ich es natürlich bei meinen vielen unfreundlichen Interaktionen in Coffeeshops schon tragen können. Ja, ansonsten erzähl doch einfach mal, was bei dir gerade so geht, Hanno, in Florida.
Ziemlich im Arsch tatsächlich, denn nachdem du oder wer war das denn? Ich weiß nicht, wie kamen wir auf das Thema? Irgendwie war das Thema Fahrrad neulich hier wieder akut.
Ah ja.
Und wir haben über dein Fahrrad-YouTube-Rabbit-Hole gesprochen und haben gesagt, dass du dir auch irgendwie eins zugelegt hast und ab und zu drauf fährst. Da hat mich das schlechte Gewissen gepackt und dementsprechend fahre ich jetzt ultra viel Fahrrad. Und war jetzt gerade auch wahnsinnigerweise, also du kennst ja die Entfernung hier, dachte mir einfach, ich gehe jetzt mal einkaufen mit dem Fahrrad. Also Rucksack und dann aufs Fahrrad und dann ist man dann auch eine Stunde unterwegs, um halt ein paar Bananen zu kaufen. Und eigentlich wollte ich Kartoffeln kaufen und die waren mir zu teuer und bin dann ohne Kartoffeln wieder zurückgefahren.
Du hast also nur Bananen oder gar nichts gekauft?
Nee, ich habe Bananen gekauft. Banange. Und was habe ich noch gekauft? Dill, getrockneten Dill, Petersilie. Ach ja, und Nudeln waren im Angebot. So, das mag ich ja tatsächlich. Ich vermeide Publix, weil das immer so wahnsinnig teuer ist. Aber manchmal haben die diese Buy One, Get One Deals und dann ist es wieder geil.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Nudeln.
Und dementsprechend Fahrradfahren ist angesagt, ist Chef im Bringen. Also tatsächlich, seitdem das Thema war, sofort repariert den alten Drahtesel und jeden Tag guckt es einen an. Und deswegen fahre ich fast jeden Tag jetzt, ja.
Das ist natürlich fleißig, ja, auf jeden.
Und ansonsten, wie ist das mit Fahrradfahren in Berlin? Ist das so ein Pain in the Ass oder geht das einigermaßen? Kommt drauf an, wo man wohnt, richtig?
Nö, gar nicht. Berlin ist zum Fahrradfahren eigentlich ganz gut ausgebaut. Das gegenwärtige Problem mag sein, dass, hört man wahrscheinlich schon seit Jahren, aber Berlin ist eine einzige Baustelle. Also hier irgendwas mit Rädern.
Schon mal gehört, ja.
Ja. Hier irgendwas mit Rädern vorwärts zu bewegen, glaube ich, ist momentan nicht ganz so geil. Ich bin früher, schaut an meinen Kumpel Krom,
Krom, ja. Sie gehen raus.
Ich habe mit dem gerade gestern abgehangen. Wir sind früher extrem viel Rad gefahren zusammen. Und zwar auch so, der hat nachts, also er hat in so einer Küche von einem Restaurant gearbeitet und ist dann...
Gewohnt,
ja.
Ja.
Und er ist dann, weil er so einen zerballerten Schlafrhythmus hatte und ich hatte früher sehr starke Schlafstörungen tatsächlich, ist der dann oft nach seiner Schicht, die 0 Uhr, glaube ich, vorbei war oder 11.30 Uhr, ist der kurz nach Hause, hat sich irgendwie geduscht und umgezogen und dann ist mit dem Rad zu mir gekommen. Und dann sind wir halt teilweise bis 3 Uhr morgens Fahrrad gefahren, so durch die ganze Stadt geballert, was total Bock gemacht hat.
Das klingt cool, ja.
Das war mega. Und ich bin auch viel gefahren. Also das war in Berlin, habe ich eigentlich meinen Fahrradfimmel erst bekommen, so als ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwann so eine Eingewöhnung. Ich muss mir jetzt ein cooles Fahrrad kaufen und dann viel Fahrrad fahren. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin jede Woche bestimmt 200 Kilometer Fahrrad gefahren. War geil.
Damn. Ja, das mache ich auch. Und das freue ich mich immer, wenn ich in Bremen bin. Basi und ich fahren auch einfach nur Fahrrad. Einfach planlos, einfach durch die City.
Geil.
Insbesondere das Schönste ist einfach in Stadtteile, wo man sich sonst nie aufhält. Da kam neulich auch die Block-Dieck-Referenz auf bei den Spenden. Genau. Und einfach Fahrradballern ist geil. Aber wie gesagt, hier ist halt echt immer ein Commitment, weil alles immer Minimum 10 Meilen oder so. Und dann musst du ja auch wieder zurück und solche ganzen Geschichten. Das kann man mal machen, wenn das Wetter geil ist. Und das Wetter ist jetzt geil, denn es ist nicht mehr so schwül draußen und alles schön. Ansonsten habe ich gestern was ganz, ganz Verrücktes gemacht, Simon. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich habe, halte ich fest, ich habe die Schulbank gedrückt. Ja, also das
wofür?
Als kleiner Teaser. Ja, das sag ich dir. Pass auf, du weißt ja, Gainesville ist eine Studentenstadt und hat so einen riesigen, enormen, pompösen, pornösen Campus. Ja, also die halbe Stadt ist gefühlt eine Universität. Also, ne? Das ist cool, weil das hält die Stadt jung, hier ist immer was los und da, was ich besonders gerne mache, ich gehe am Wochenende gerne über den Campus spazieren und da sind natürlich typisch unimäßig so Aushänge, wo so Leute dann WG gesucht oder ich suche Mitmusikerinnen, Musiker, ich suche Theatergruppe und hast du nicht gesehen. Und da war da so ein Flyer von so einem wirklich weird aussehenden Typ, der gesagt hat, er hält einen Vortrag über mögliches Leben auf dem Mars. Also, und da habe ich gedacht, Alter, das könnte so scheiße sein, da gehe ich hin. Und das war gestern Abend. Und zu meiner Überraschung stellte sich fest, also ich bin dann wirklich zur Uni gepäst, so, ne? Und habe vorher geschrieben, hey, ist das nur für Studenten oder kann da jeder hin? Ist Open Door. Der war auch total happy, dass da Leute sich überhaupt erkundigen im Vorfeld. Und dann bin ich da hingegangen und stellte sich heraus, da waren noch so 12, 13 andere, alle halb so alt wie ich, ultra schlaue Menschen. Ich kann nicht behaupten, schöne Menschen, aber sehr, sehr schlaue Menschen, die halt alle ihr Lieblingshobby, so Astrophysik und Astrobiologie und so. So ein paar Geologen waren noch so da. Da haben wir uns alle hingesetzt und dann fing er an, erstmal so ging so durch die Reihen und meinte so, ja, ich gehe davon aus, viele von euch sind Geologen, manche sind vielleicht auch Biologen, Astrophysiker und so. Fragte mich, und was machst du? Und dann meinte ich ja auch so, ey, also ich habe draußen deinen Flyer gesehen und er war auch so, ah, okay. Also es war dann so ein bisschen so ein Lacher, aber er hatte nicht damit gerechnet, dass irgendwie wirklich so High-Up-Highs, die mit dem Fach so gar nichts zu tun haben, da hinkommen. Ich fand das Thema aber interessant und habe mich auch entschieden,
auf den Mars zu ziehen, ja.
So, pass auf, halt dich fest. es gibt denn, also einfach mehr zu so öffentlichen Panels zu gehen von, also es gibt ja so viele interessante Sachen und wenn da einer sagt, ey, ich rede eine Stunde lang über mögliches Leben auf dem Mars, dann gehe ich dahin. Aber wie es sich gewaschen hat und dann bin ich dahin. Und was das Krasseste ist, Simon, ich war nun, das letzte Mal in der Schule war ich in der Berufsschule, ist jetzt nun auch schon echt 15 Jahre her oder so. Und ich bin ja nun schon so ein Kasper. Also das größte Problem war für mich wirklich meine Fresse zu halten da. Und sobald ich mich hingesetzt habe, Alter, der hat so viele Vorlagen für Gags geliefert und ich wollte dann immer in die Klasse rufen. Und das war genau der Scheiß, wo früher ich immer Klassenbucheinträge, Klassenkonferenzen, Schulverweisungen hatte, genau für den Scheiß. Und dann sind auch so wieder so Feelings hochgekommen, die man seit seiner Schulzeit gar nicht mehr kannte. Alle schweigen, alle hören zu und auf einmal jucken dir die Nüsse so total. So weißt du, der Schritt juckt, was, wie gehe ich jetzt damit um? So weißt du, so Probleme, die es lange nicht in meinem Leben gab oder halt auch so zu sich kommen und so, scheiße, Alter, ich habe die letzten 10 Minuten überhaupt nicht zugehört. Wovon hat der gerade geredet? Was ist, wenn morgen Test ist? So, ne? Also
Nase bohren.
Ja, der Klassiker. Mhm. Und so auch so ein paar Streber direkt ausgemacht, die so mir so ein bisschen zu viele kluge Fragen gestellt haben. So. Und aber insgesamt fand ich das Feeling geil und ich werde auf jeden Fall mich mehr an der Uni aufhalten, habe ich mir überlegt, und zu so Panels gehen. Und das war auch nicht riesig. Wie gesagt, das war so ein Klassenraum, da waren so 12 andere oder so. Aber was wirklich krass war, wie klug die alle waren. Also die hatten alle total... Und es war auch super interessant, ohne Scheiß. Wusstest du, jetzt kann ich meine Knowledge ja gerade mal eben kicken, dass das Hauptproblem mit einer bemannten Mars-Mission eigentlich so moralische und ethische Fragen sind, weil so momentan, Stand jetzt, solange nicht bewiesen ist, dass die Biosphäre und die ganzen Bakterien und so vom Mars nicht 100%ig ungefährlich sind für das Leben auf der Erde und selbiges nicht komplett aus den Fugen geraten lassen würden, könnte es sein, dass eine bemannte Mars-Mission eine One-Way-Mission ist, weil die Leute nicht zurückkehren, weil nicht garantiert werden können, dass die Leute nicht irgendwie minimal kontaminiert sind und hier das Ganze auf der Erde, das ganze Biosystem zusammenbricht. Wusste ich nicht. Ganz schön interessant. Das heißt, Leute, die sich melden, wenn das überhaupt durchgewunken wird, kann es sein, so hey, you ain't gonna come back.
Zum Glück muss man natürlich sagen, dass es sonst nichts auf der Welt gibt, was unser Biosystem momentan bedroht. Von daher
ist nee, die, also habe ich okay. auch gedacht, so ansonsten ist ja alles komplett in Ordnung. Ja. Und auch diese Zahlen, mit denen da rumgeschmissen wurde, was sowas alles kostet, ziemlich geil. Apropos Zahlen, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Also wie gesagt, um das eben zu beenden, es war auf jeden Fall cool und er hat dann nachher Visitenkarten für verteilt, für alle Leute, weil die tatsächlich für seine persönliche Mars-Arbeitsgruppe, also es war wirklich ein Big Shot der Macker, noch Leute, also richtige Jobangebote rausgegeben haben. Halte ich fest, mir hat er bewusst keine Visitenkarte gegeben. Er hat die wirklich überall verteilt und ist einfach an meinem Tisch vorbeigegangen. Naja, ich habe die Message erhalten. Naja, es kostet alles sehr, sehr viel Geld. Wir werden also auch privat hier für Mars sparen. Wenn ihr unsere Mars-Mission von Gear of the Dark unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Ganz genau. Und eigentlich sind wir an dieser Stelle auch immer verpflichtet, eure ganzen geilen Spenden vorzulesen. Das machen wir heute nicht, weil PayPal streikt und die Seite irgendwie nicht geladen werden kann. Dementsprechend machen wir es nächstes Mal. Versprochen, aufgehoben ist nicht aufgeschoben.
Ich hab's...
Oder andersrum.
Wie auch immer, ja. Ich hab's gerade Hanno schon erzählt. Mir fällt auf, dass in Deutschland sehr viele Leute PayPal sagen.
Hey, PayPal.
Ja.
Also das wirklich? Ist der Paule, der bezahlt. Das ist ja. Dein Ex-Drummer oder dein immer noch Drummer, ist der PayPal.
Mhm, genau. Ja, nur mal so, falls auch ihr das sagt, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, liegt bei ungefähr 87% von euch sagen PayPal, es heißt PayPal. Jetzt wisst
ihr
Bescheid.
Ganz genau, haben wir das auch geklärt. Ab. Und ihr habt auch was über den Mars gelernt. Dafür genau. Wollen wir uns für die Folge heute bedanken und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss, Klick. Also, kann ich nur empfehlen, Leute, hört klugen Leuten zu. Es macht auf jeden Fall Spaß, gerade weil so viel Scheiße in der Welt passiert und so viele unkluge Leute so viel Mumpitz von sich geben. Hört klugen Leuten zu, die gute Sachen erzählen, wie zum Beispiel zum Mars zu reisen.
Ja, oder uns beiden, wie wir jetzt darüber sprechen werden, wie viel Geld man eigentlich versenken kann, wenn man eine richtig geile,
gute Überleitung.
Ja, wenn man eine richtig geile Rock'n'Roll-Produktion sich Rock'n'Roll. Zusammenzimmern lassen will.
Ganz genau, hat Simon schon gut gesagt, der Titel unserer Folge heute, Geld, Grab, Plattenproduktion. Mhm. Denn, ich weiß nicht, war so ein bisschen auch so ein Zufallsfund. Haben wir natürlich immer mal irgendwie angeschnitten. Teure Sachen kosten viel, wissen wir alle. Aber ich bin durch Zufall auf den Wikipedia-Eintrag gestoßen, der teuersten Albumproduktion aller Zeiten. Hab das dir natürlich dann direkt Simon geschickt und gesagt, ey, da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Fand ich nämlich sehr, sehr interessant. Und wie sagt man, vom Stöckchen auf den Stock und von klein aufs Große, wie sagt man das? Auf jeden Fall ergeben sich da natürlich tausend andere Sachen, worüber wir reden können, wollen und müssen. Aber ja, Geldgrab Plattenproduktion. Und ich sag es euch, Leute, ihr habt ja keine Ahnung.
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich hatte ein paar der Beispiele. Also ich habe mich vor allem, du hast mir ja auch noch einen Artikel geschickt von Kerrang war es, glaube ich, ne? Ich habe mich vor allem auf den Kerrang-Artikel gestürzt, weil es da natürlich überwiegend um Rock- und Metal-Bands ging. Ein paar dieser Beispiele kannte ich tatsächlich schon, vor allem tatsächlich die Untouchables von Korn. Darüber hatte ich tatsächlich schon relativ viel gehört.
Ganz genau, da kommen wir später auf jeden Fall drauf zu sprechen. Genau. Ich würde gerne mal so ein paar grundlegende Infos droppen. Und zwar, was ich gelernt habe, was ich sehr, sehr interessant finde. In den 50er Jahren kostete die durchschnittliche Album-Plattenproduktion zwischen $3,000 und $7,000. Jetzt muss man natürlich immer sagen, dass $3,000 bis $7,000 heute nicht das gleiche sind wie vor 70 Jahren, sondern das ist hat eine heutige Kaufkraft von etwa $70,000. Ja? Das ist krass, $4,000 in den 50ern sind roundabout $70,000 heute. In den 60ern kostete eine Albumplatte schon so, ja, eine durchschnittliche Platte $15,000. Heutige Kaufkraft $150,000. Was ich insgesamt interessant finde, weil man dachte, ey, früher war das bestimmt alles billiger, aber wenn man das so mit der Kaufkraft heute, also es war eigentlich damals noch teurer als heute, richtig krass. Und was ich interessant über die 60er finde, dass es da schon richtig, richtig teure Platten gab. Wie zum Beispiel die Tommy von The Who oder die Pet Sounds, die ich über alles liebe von den Beach Boys. Er kostete damals schon mit heutiger Kaufkraft umgerechnet so knapp eine Mio. Ja?
Ja.
Richtig krass. Und die waren ja Ende der 60er, in den 70ern auf dem Zenit ihres Schaffens, die Beach Boys. Und da steckte, dann war natürlich Geld kein Problem. Und die haben eine Platte gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich mit den Beach Boys gut auskennst, aber die haben eine Platte gemacht, die nie fertiggestellt wurde. Die Smile. Ganz, ganz legendär. Und da kam dann nur eine wirkliche Single raus. Und zwar das Lied, was wir alle kennen, Good Vibrations. Und jetzt halte ich fest, allein die Single Good Vibrations hatte ein Budget von heute umgerechneter Kaufkraft von $600,000 bis $700,000. Nur die eine Single. In den verdammten 60er Jahren. Das muss man sich mal reinziehen. Und in den 70er Jahren kostete dann die Platten so mittlerweile schon zwischen $100,000 und $500,000. Das ist eine Kaufkraft von roundabout 500,000 oder halt bis zu 2,5 Millionen. Man hat das Gefühl, ab den 70er Jahren kam dann dieses richtige, richtige Mega-Hollywood-Ding auf. Und ab den 80ern waren dann so Millionen, das hast du ja auch in dem Wikipedia-Eintrag gelesen, waren dann absolut nothing to write home about more. Also und da kommen wir später mit Guns N' Roses drauf zu sprechen. So eine Million wird auch gerne mal an so einem Tag verknattert. Richtig, richtig, richtig krass.
Auf jeden Fall. Es ist, ich muss sagen, es gibt immer mal wirklich absurde Zahlen, ne, das muss man natürlich ganz klar sagen. Also auf der einen Seite sind die Zahlen absurd, auf der anderen Seite stehen dann natürlich auch solche Namen daneben wie Michael Jackson, ne, das darf man nicht ganz vergessen, das sind natürlich immer mal unser Michael. Ich finde, dafür könnte jetzt ein schönes Jingle ertönen, wenn wir das sagen.
Okay, ich guck mal, was ich machen kann.
Ja, und Michael Jackson ist natürlich auf dieser Liste der teuersten Albumproduktion mehrfach vertreten, bei den wirklich allerteuersten Produktionen, aber ja, es ist natürlich, man macht sich kein Bild, Alter. Es sind wirklich, das ist so, ich finde das so interessant, weil ich mir einfach schwer vorstellen kann, ich habe Probleme damit, die Wirtschaftlichkeit zu eruieren, weil man darf ja eins nicht vergessen, es gibt und gab schon immer talentierte Produzenten, die in vielerlei verschiedenen Preisklassen, ne, und ich verstehe den Flex manchmal nicht, irgendwie zweistellige Beträge zu versenken und am Ende des Tages, weißt du, man denkt dann immer so, klingt die Platte jetzt auch wirklich so? Klingt die so, als hätte die jetzt $18 Millionen gekostet? Oder klingt die so, als hätte man sie auch mit $20,000 aufnehmen können? So, das ist so ein Ding, an dem ich dann doch echt oft hängen bleibe.
Wir werden später lernen, dass genau diese Frage, die du jetzt zu Recht gestellt hast, oft damit beantwortet wird, dass es wahrscheinlich nicht um den technischen Aufwand, das ist ein sehr geringer Teil, sondern einfach um den Spleen, um den Habitus der Künstler geht, was sie so denken, was adäquat ist, wie sie behandelt werden müssen und wann sie Lust haben zu arbeiten und vor allen Dingen, wann sie keine Lust haben zu arbeiten, trotzdem aber die Rechnungen weiter vom Himmel segeln. Was ich interessant finde, Joel Waldvogel, also ich glaube, der ist irgendwie so Präsident oder so des weltweiten Tonträgerverbands oder so. 2020 hat er gesagt, dass selbst heute für so richtig, also große Alben, Pop-Album, immer noch im Durchschnitt zwischen $200,000 und $350,000 ausgegeben werden. Für die, wir reden hier jetzt natürlich von den großen Pop-Acts, ne?
Okay, ja, das ist natürlich...
Finde ich immer noch, wenn man sich überlegt, wie kleiner, schneller und erschwinglicher die Technik wird, immer noch unfassbar, dass irgendjemand denkt, ich muss jetzt irgendwie für 350.000 eine Platte machen. Aber es gibt natürlich auch noch Bands, die heute noch weit über dem Budget produzieren.
Und ja, ich bin auch manchmal überrascht zu hören, wie viel Geld tatsächlich manchmal, es ist selten, aber auch Metal-Bands bekommen. Ja, da sind natürlich auch manchmal großzügigere, wie soll ich sagen, fünfstellige Beträge. Mir sind allerdings auch ein paar Beispiele tatsächlich bekannt, wo es sich um sechsstellige Beträge handelt. Und wir sprechen jetzt hier nicht unbedingt von, nicht ausschließlich von Bands wie Slipknot oder so, sondern auch Bands, wo man, ja, wo man so ein bisschen aus der Haut fährt, wenn man das hört und sich sehr schwer nachvollziehen kann, wer hat diese Kohle, wofür, wie viel Platten, verkaufen die Anzahl an Platten und das rechtfertigen, alles sehr, sehr bizarr.
Und was bei hierbei interessant ist, ist natürlich auch der Umstand, dass wir hier ganz klar über Vorschüsse reden. In keinster Weise, also das ist alles verrechenbar. Das ist halt so, ne, das ist jetzt kein geschenktes Geld, sondern das wird alles irgendwie gegen deine verkauften Einheiten. Und wenn du über mehrere hunderttausend Euro redest, Alter, weißt du, wie viel Platten du verkaufen musst bei normalen Plattendeals, um das Geld wieder reinzukriegen? Meine Herren, also manchmal darf man sich wirklich wundern über so Marktentscheidungen bestimmter Labels. Aber was ich halt auch richtig krass finde, ist, dass viele Bands auch immer noch nicht begriffen haben, dass so ein Vorschuss, ja, natürlich ist der da, damit du eine Platte aufnehmen kannst, aber du musst das natürlich, du bist jetzt vertraglich nicht dazu gezwungen, das ganze Geld deines Vorschusses nur für die Albumproduktion. Du kannst natürlich auch davon erstmal ein Jahr deine Miete bezahlen, wenn du einigermaßen klug bist, um dir den Freiraum zu schaffen, um überhaupt Musik machen zu können. Aber das ist schon geil, wenn du dann den ganzen Vorschuss auch noch wirklich nur für eine Platte verballerst. auf jeden Fall interessant. Also wir werden mit Zahlen jonglieren, die wirklich fucking crazy sind. Du hast das schon gesagt.
Mhm.
Es gibt eine Liste, da kommen wir gleich drauf,
genau.
Mit den teuersten. Da sollten wir auf jeden Fall über ein paar sprechen.
Das auf jeden Fall, ja. Wollen wir damit einfach direkt anfangen?
Können wir gerne machen. Du hast ja uns Michael schon erwähnt.
Ja.
Ich war so ein bisschen, also es hat mich so ein bisschen selig gestimmt und sehr, wie sagt man, versöhnlich gestimmt, um zu sehen, dass die teuerste Platte, / Platten, tatsächlich bei keinem geringeren als von Michael Jackson produziert wurden, diese Kosten. Irgendwie macht das Sinn in meinem Kopf, weil gerade so in den 80ern, 90ern, es gab einfach Zeiten, Alter, da war Michael Jackson größer und bekannter als Mickey Mouse, als jeder auf der ganzen Welt.
Ja,
so, wer nicht Michael Jackson?
The King of Pop, anscheinend den Namen kann man auch am Budget, mit dem Budget rechtfertigen, so viel kann man wohl sagen. Ja, es sind allerdings auch, das muss man dazu sagen, natürlich Bands dabei, wo man doch ein bisschen überrascht ist. Und zwar für mich, auf der Liste jetzt der teuersten Produktionen auf Platz 3, Guns N' Roses mit Chinese Democracy. Das ist zum Beispiel...
Platz 2, wenn ich mich nicht täusche.
Mir wird hier noch ein... hier gibt's noch von Michael Jackson nochmal History, Past, Present and Future Book.
Okay, bei Wikipedia ist es auf jeden Fall Chinese Democracy auf Platz 2 mit 13 Millionen und 1995 History von Michael Jackson mit 10 Millionen.
Ah ja, alles klar, ja, bei mir. Ich sehe es, ich habe gerade in die falsche Spalte geguckt. Ja, auf Platz 2 noch crazier eigentlich. Denn ich meine, bei Guns N' Roses und vor allem bei dieser Platte gibt es natürlich so ein paar, spezielle Faktoren. Die Band hatte seit wann? 91 oder 93 keine Musik mehr gemacht, ne? Das ist, war ja ein riesen, gigantisches Loch in der Historie der Band. Und man muss auch ganz klar sagen, es handelt sich bei Guns N' Roses ja, weiß Gott nicht, um Michael Jackson. Weißt du, wie ich meine? Und dass da dieses Budget vorhanden war oder bezahlt, dass dieses Geld ausgegeben ist, ist für mich extrem befremdlich. Und ich sag mal so, die ja, wie soll ich sagen, die Kritiken zu der Platte haben jetzt ja auch nicht unbedingt die Ausgaben gerechtfertigt.
Man muss sagen, dass das bei also die teuerste Platte aller Zeiten, um hier mal ein paar Fakten zu nennen, jo, war die Michael Jackson Invincible. Das war quasi sein Comeback-Album von 2001. Hat zwischen 30 und 40 Mio gekostet. Ne? Da hat er halt auch ein paar Jahre dran gearbeitet. Ich glaube, die Aufnahmen gingen schon 1997 los oder so. Ist wahrscheinlich durch 468 verschiedene Studios getourt. Hat irgendwie 18 Mal verschiedene mal seine Band ausgetauscht oder. Aber wie gesagt, bei Michael Jackson... Übrigens interessant, parallel auch Michael Jackson auch nicht nur die teuerste Platte aller Zeiten, sondern auch die teuersten Marketingbudgets aller Zeiten. Bis heute finde ich auch interessant, irgendwie schließt sich da der Kreis. Und ja, ey, bei Guns N' Roses Platz 2 mit 13 Millionen Chinese Democracy, die Zahl kommt natürlich zustande, weil wirklich angefangen wurde seit 1994 bis 2007 oder 2008, die kam im September 2008, glaube ich, wirklich, also die hat fast jedes Jahr eine Mio gekostet, so, ne, für Scheiße. Und wenn man, ich weiß nicht, wie vertraut du mit der Chinese Democracy bist, ich gar nicht mal, also ich kann aber so viel vorwegnehmen, eigentlich braucht diese Entstehungsgeschichte dieser Schrottplatte einen Film, ja, denn, also, der hat ja, 1994 war ja auch eine interessante Zeit, also 94, also In Utero kam raus, ja, ja. Es war Grunge Explosion, ne, also nichts war so lame wie Guns N' Roses auf einmal, jetzt auf gleich, und dann hat er natürlich auch versucht, erstmal seine ganze Band aus, also ich meine, die meisten seiner Band haben dann alle nach und nach den Hut geworfen, weil wir gesagt haben, Alter, mit diesem Verrückten können wir nicht zusammenarbeiten. Und dann aber, wenn man sich das mal durchliest, mit wem Axl Rose dann angefangen hat zu arbeiten und versucht hat, Guns N' Roses aufrechtzuerhalten, ein paar illustre Namen halte ich fest. Leute von Nine Inch Nails, gar nicht so far out, weil er sich natürlich dem Trend der Zeit soundmäßig anpassen wollte. Aber auch Leute wie Moby, ja, Buckethead, ja. Oder noch viel besser, das ist mein Lieblingscharakter, Shaquille O'Neal. Tatsächlich war Shaquille O'Neal mal ganz kurz im Guns N' Roses Lineup, auch wenn Axl Rose heute sagt, ja, das war nur so eine kurze Idee.
Ja,
fällt mir. Und so Keyboarder von Tool, die mit Tool gespielt haben, der wollte unbedingt am Puls der Zeit sein.
Ja, offensichtlich für viele, viele Jahre, ja. Zu Buckethead gibt's noch eine sehr geile Anekdote zu dem Studio. Ich lese das jetzt einfach mal in Englisch vor. Guitarist Buckethead had a chicken coop built in one studio, then refused to allow Axl's dog shit to be cleaned out of it, as he liked the smell.
Ja, interessanter Mensch auf jeden Fall. Also er hat richtig tolle Leute gehabt. Meine Lieblingsgeschichte bei der, also auch Dave Navarro war auch mal kurzzeitig.
Das passt.
Hat mitgespielt auch, also es wurde wirklich nach jedem gegriffen, der einigermaßen trendy war. Und Dave Navarro hat gesagt, das Beste, was er in der Albumproduktion erlebt hat, war, dass er so reingekommen ist, da waren so 10 Musiker im Raum und auch er, und er hat so seinen Scheiß aufgebaut und dann haben sie so angefangen zu jammen und er meinte so, ja, wann kommt denn Axl? Ja, er solle sich keine Sorgen machen, der kommt schon so, ne? Und dann haben sie so gespielt und irgendwann hat er dann immer so eine verzerrte Stimme gehört. So,
ja, yeah, I like that, that sounds very good, I really like that.
Und kam heraus, dass halt einfach nur so ein Telefonhörer offen mit im Studio lag und Axl Rose zu Hause war und übers Telefon zugehört.
Ey, das ist so geil, ne? Ich meine, der Großteil der Kosten dieser Platte, habe ich nachgelesen, ist tatsächlich, waren wirklich ganz klar Gehälter. Ne? Weil da natürlich, das ist so wie jemand, der ein Anwalt on Retainer hat sozusagen. Ne? Axl Rose hat halt die ganze Zeit Musiker an der Angel gehabt, die durchweg bezahlt worden sind auch und natürlich Studiotechniker, Engineers, Assistenten und so weiter und so fort, die halt ja durch die Bank weg jahrelang auch zum Teil bezahlt worden sind und dann in den Phasen, in denen Axl Rose dann mal ja passiv Musik machen wollte, nur dann wirklich arbeiten mussten. Ist natürlich auch ein richtig geiler Job. Also das muss man wahrscheinlich sagen, für ein paar Leute, die an der Mitwirkung oder an der Entstehung des Albums mitgewirkt haben, war das wahrscheinlich der relaxteste Job überhaupt. Da waren sicherlich Leute dabei, die einfach bezahlt worden sind und davon jahrelang einfach rumgesessen haben und gewartet haben, dass irgendwas passiert.
Ein absolutes Geldgrab. Ich habe Noch eine Quote, die mir sehr gut gefällt, wahrscheinlich auch am besten auf Englisch. 1998, also so in 3-4 Jahre in der Albumproduktion oder überhaupt des ganzen Mayhems, so wurde dann irgendwie ein neuer A&R geschickt vom Label. Und der sagte dann später, was ich sehr interessant finde, "No expense was spared. They were the biggest band in the history of the label. We desperately wanted the new album for Christmas 1998 and I had a year to get it finished. Barber described the music as pretty incredible, like Guns N' Roses, but with Led Zeppelin, Nine Inch Nails and Pink Floyd mixed in. If Axl had recorded the vocals, it would have been an absolutely contemporary record in 1999. Und ich finde, da hat er vielleicht gar nicht so richtig Unrecht, ja. So weißt du, weil Ende der 90er Jahre ging so alles. Es war so alles Kraut und Rüben. Und weit gefehlt, es sollte noch 9 Jahre dauern, bis dieses Meisterwerk endlich rauskam. Und nochmal, also 9 Millionen später.
Ja, das ist einfach.
Einfach geil.
Geile Story.
Und auf Platz 3 ist dann wieder Michael Jackson mit History von 1995, die hat einen 10er gekostet. Muss man sagen, dass dann natürlich heutzutage 10er wahrscheinlich auch eine Kaufkraft von 30 hat. Und dann Platz 4 auch Michael Jackson Dangerous. Also Michael Jackson ist in den Top 4 dreimal dabei. Und ich finde, das ist gerecht. Die Michael Jackson Dangerous von 1991 ist tatsächlich eine Platte, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Also wirklich eine geile Platte. Und was mich total aus den Latschen gehauen hat, Simon, das ist mein Liebling. Und das zeigte auch, dass wir uns noch in einer Zeit, bevor MP3 den Markt übernommen hat, bewegen, wo Geld keine Rolle spielte. Auf Platz 5, Victoria Beckham mit ihrer Soloplatte für 5 Millionen Pfund. Was 2001 auch jetzt irgendwie so 20 Millionen oder irgendwie sowas. Victoria fucking Beckham hat halt einfach mal einen 5-Pfunder gekriegt, 2001, um ihre Schrottplatte zu machen. Viel zu hart.
Ja, das ist auf jeden Fall abwegig. Ich habe natürlich leider Gottes, in Anführungszeichen, mir nie Victoria Beckhams Soloplatte angehört. Kann also nicht so richtig mitreden. Aber jetzt sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt, von der Platte, die ich eben schon mal angesprochen habe, nämlich Untouchables von Korn.
Eine Sache möchte ich vorab noch sagen. Du hast gefragt, wo geht die meiste Kohle drauf? Also ich würde euch allen empfehlen und ich finde, es gibt fast über jedes Metallica-Album gibt es immer sehr, sehr gute Dokus, also auch offizielle Dokus bei YouTube for free, die man sich reinziehen kann. Und eine meiner Lieblingsdokus ist tatsächlich die über die Entstehungsgeschichte des Black-Albums von 90 bis 91 halt, haben sie auch, glaube ich, ein Jahr dran gebastelt. Und da wird dann sehr, sehr schnell verständlich, wie schnell so eine Million verbrannt wird auch. Jetzt muss man natürlich das Wort verbrannt mit Vorsicht benutzen, denn letztendlich ist es Nummer 1 Platte geworden und sie haben davon 31 Millionen Tonträger verkauft. Dementsprechend ist diese Mio natürlich auch ein Scherz im Nachhinein. Aber da sie, die waren ja alle verheiratet und 3 von den Ehen sind kaputt gegangen während dieser Plattenproduktion, 1 Million verraucht. Ey, und wenn man sich schon alleine anguckt, wie viele Wochen es gedauert hat, dass Lars Ulrich seine Drumfills schneidet in einem eigenen Studio dafür, mit einem eigenen Engineer, der nur für die Drumfills, für die Drums-Editing zuständig war. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und was mir immer bei diesen Dokus Bock macht, ist, Alter, what a time to be alive. Dass einfach Geld keine Rolle spielte. Alles ging. Und dann saß da halt Bob Rock oder wie der heißt rum so und ja, wusste, mir ist das ja eh alles egal. Ich krieg einen Tagessatz von 30.000 oder sowas.
Ja, ja. Natürlich bei der Platte auch, ne, die haben alles ja wirklich gefühlt auch 10-mal gemacht, ne. Das war immer so dieser Perfektionsdrang und weil du, wie du schon gesagt hast, Geld keine Rolle gespielt hat, wurden Sachen ja auch so oft eingespielt, wieder eingespielt. Ne?
Auf Analogband, was auch sehr teuer ist.
Ja, also das ist, ich sag mal so, ich find's schon interessant und auch ein bisschen beachtlich, dass das nachher am Ende wirklich größtenteils dieser Perfektionswille war, ja, der dazu also das ist ja mal ein Beispiel, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, die haben halt die ganze Kohle für Drogen verprasst und Partys und haben nebenbei, oder wie Axl Rose, der am Telefon sitzt, während irgendwie rotierende Musiker versuchen, Songs zu schreiben, ne, die waren halt wirklich so krass auf dem Film, dass die perfekteste Metallica-Platte machen wollten und haben dabei dann 1 Million verprasst. Ich finde 1 Million, es ist natürlich für jemanden wie, oder für Leute wie uns völlig undenkbar, aber 1 Million, finde ich, ist jetzt nicht, nicht mehr so ein Budget, wo ich sage, ja, das kann ja gar nicht, wie soll man das verdienen?
Ja, vor allen Dingen 1991, man muss ja bedenken, dass da Metallica schon on top of the game war. Das war eine der heißesten und größten Bands der ganzen Welt. So, das war so ganz klar, Alter, macht eine Platte und wenn das einigermaßen cool wird, spielen wir diese Mio 100-fach wieder rein.
Ja, auf jeden Fall.
So, ne? Ein gutes anderes Beispiel dafür ist noch Def Leppard mit Hysteria, auch natürlich eine absolute Kultplatte, die hat 4,5 Millionen gekostet und da haben sie sich auch mit Matt Lang als Produzent völlig verrannt, der dann versucht hat, jeden Snare-Sound irgendwie mit einem Synthesizer-Sound einzeln per Hand zu unterlegen und solche ganzen Geschichten, aber davon wurden dann auch 25 Millionen verkauft, so, weißt du, deswegen, Alter, nach uns die Sintflut.
Dazu natürlich noch, auch geil an der Def Leppard-Platte, also geil natürlich, der Drummer hatte einen Autounfall, dann hat seinen Arm verloren, musste dann lernen, das war alles Teil der Plattenproduktion, musste dann lernen, ja,
ist richtig crazy.
Ne, musste dann lernen, mit einem Arm die Drumparts neu zu spielen sozusagen und zu rearrangieren und auch, ich glaube, der Produzent oder Engineer hatte auch einen schweren Autounfall und musste sich erholen, ne, das war alles so in diese Albumproduktion eingebaut, es ist so, es ist wirklich...
Diese Hysteria-Albumproduktion ist sowieso auf mehreren Ebenen auch als Gitarrist ultra interessant. Es gab so in den 80ern diesen, wie hieß das Ding, Rockman oder irgendwie sowas. Das war der erste Taschenverstärker, wo du deine Gitarren einstöpseln kannst, die an Gürtel machen konntest und darüber hören konntest, so über Kopfhörer. Und das, ob du es wusstest oder nicht, das ist der Main Sound. Ne? Dieser sehr digitale Sound und Alter, die haben jeden Akkord, haben die jeden einzelne Note von dem Akkord einzeln eingespielt und das dann immer so millionenfach gelayert und das macht diesen sehr synthetischen Back to the Future, Larger than Life Synthesizer-esken Gitarrensound.
Krasse Scheiße, Alter. Das habe ich, also das war mir nicht bewusst.
Ja, ja, also ich hoffe, ich habe jetzt also wahrscheinlich immer so gefährliche Halbwahrheiten, ja, aber ja. Da ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, extrem interessant. Und bevor wir über Korn sprechen, vielleicht auch eben noch zur Ehrennennung, AC/DC For Those About to Rock, extrem viel Druck auf dem Album, das Nachfolgealbum von Back in Black, wurde in Frankreich aufgenommen, in so einem totalen Shishi teurem Studio, hat auch eine Mio gekostet, das Ding. Allerdings nur in so 6 Wochen. Und er hat Matt Lang halt versucht, irgendwie 2 Wochen lang den Snare-Sound geil zu kriegen, hat er nicht hingekriegt. Und dann haben die sich halt einfach so ein Studio-Mobil, so ein mobiles Recording-Studio für so Live-Recordings kommen lassen aus London und haben das dann einfach die Platte in einem Proberaum aufgenommen. Also Proberaum in einem Jam-Raum.
Ja, ja.
So, weißt du? Ja, also die Band war auch völlig entnervt, weil AC/DC eigentlich immer relativ schnell arbeiten, aber da war die Mio dann auch ganz schnell weg. Wahrscheinlich, weil der Produzent auch bei da so viel Kohle gekriegt hat.
Ich muss sagen, ich verstehe gar nicht, warum du diese Kornplatte wie so eine Dose die Straße runtertrittst, die ja 4 Millionen gekostet hat, die ja viel teurer.
Ja, genau, sprich mal über die Platte, Untouchables.
Ja, genau, Untouchables, ja, das ist, also die Platte zum Beispiel wurde in 96K aufgenommen. Das war die erste Platte, die jemals in 96K aufgenommen worden ist, weil die aus irgendeinem Grund, ja, so...
96 Kilohertz, also für die sich nicht auskennen, das ist so, also die normale Bitrate, aber Auflösungsrate ist so, eine CD hat 44,1 und klingt ganz fantastisch.
Ja, ja,
so,
auf jeden Fall.
Aber Korn musste 96K.
Und da musste natürlich dann auch, da musste tatsächlich Equipment entwickelt werden, dass die Studiotechnik das überhaupt mitmachen konnte, sozusagen. Ne? Das ist halt so.
Und die Musik ist natürlich viel besser geworden dadurch, ja, ganz klar. Das war also wirklich ein Game Changer. Die haben die Wahrnehmung, haben unsere Ohren für immer verändert, der Sound der Platte.
Also es ist in bei dieser Platten oder bei dieser Produktion wirklich alles in so mega akribischer Einzelarbeit. Es wurde extrem viel Zeit verschwendet. Ich finde offensichtlich, die Ansprüche waren schon überkandidelt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so im Belesen über diese ganze Platte, dass die Band einfach einen richtig krassen Höhenflug hatte. Und
wann war das? Welches Jahr Untouchables?
Gute Frage. 2004, glaube ich. Aber
Nein, das muss früher gewesen sein.
Na, ich kann es dir gleich sagen. Warte mal, hier sind sie. Korn. 2002.
Siehste, okay, alles klar. Ja, Höhenflug, absolut. Ich glaube, und die hatten, und guck mal, New Metal 2002 war jetzt auch nicht ganz neu. Also die waren schon mega im Zugzwang, da jetzt irgendwie einen absoluten Gamechanger hinzulegen. Und das ist denen offensichtlich in den Kopf gestiegen.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Die Platten davor, die sind ja mit jeder Platte erfolgreicher geworden. Und ich finde übrigens, die Platte davor, die Issues, ist, was so also was eine geile organische Metal-Produktion angeht, eine der bestklingendsten Platten überhaupt. Also die ist unfassbar, die Produktion. Und das Geile ist, wenn du dir die anhörst, jedes einzelne Instrument für sich klingt gar nicht so doll gut. Ja, das ist so, die Gitarren sind so ein bisschen dunk und muffelig. Ja, der Basssound ist ja eh streitbar. Die Drums klingen sehr, sehr, sehr natürlich irgendwie. Aber alles zusammen ist so krass gemixt. Also ich finde die Issues-Produktion persönlich viel, viel geiler. Man hört ja Untouchables schon an, dass sie teuer ist. Ich habe da heute mal reingehört.
Wie würdest du das, also könntest du das benennen? Was klingt daran teuer?
Weißt du, wenn du, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Platten, wo man sich die Songs anhört oder die Produktion anhört und nicht das Gefühl hat, ey, dafür wurde jetzt unfassbar viel Kohle ausgegeben. Und ich finde die Chinese Democracy, die klingt jetzt nicht immer richtig krass. Das klingt jetzt nicht wie so eine Überproduktion, weißt du, was ich meine? Und bei dieser Untouchables würde ich schon sagen, dass die, es ist eine sehr dreidimensionale Produktion auf jeden Fall so. Also ich, keine Ahnung.
Und wenn man sich zum Beispiel die Michael Jackson Dangerous von 91 anguckt, die klingt wie eine Überproduktion. Und das Metallica Black Album klingt für 1991 auch nach einer Überproduktion.
Auf
für
jeden
eine
Fall.
Band, die ganz wissentlich und gewollt den Spagat zwischen Metal und Mainstream-Rock hingelegt hat. Und so klang die Platte dann auch. Und wenn man das unter den Aspekten anguckt, dann war das auf jeden Fall ein absoluter Volltreffer.
Definitiv, bei Korn weiß ich nicht, wie die Platte gelaufen ist. Ich habe auch früher mal gelesen irgendwann, dass die Band tatsächlich wohl in der Entstehungsgeschichte der Platte auch, sagen wir mal, relativ viel Party gemacht hat mit Drogen, Eskapaden und so weiter und so fort. Auch interessant ist, dass extrem viel Kohle dafür rausging. Also die haben das auch in verschiedenen Studios zum Teil aufgenommen. Die waren in Arizona, die waren in LA, die waren in Kanada nochmal. Und die haben halt immer für jedes einzelne Bandmitglied ein Riesenhaus gemietet, was pro Monat $10,000 gekostet hat. Also jedes Bandmitglied hat so ein Riesen, ja, quasi eine Mansion bekommen, während die aufgenommen haben. Und das hat natürlich auch eine ganze Menge Geld verschlungen.
Das Album kam tatsächlich, ich lese es gerade, sehr, sehr gut an. Und das It remained their most critically acclaimed album for 17 years until the release of their 2019 album The Nothing, was ich gar nicht kenne.
Ich auch nicht, ne.
Aber total krass. Und selbst im Jahr 2021 hat der UK Metal Hammer Untouchables immer noch als Korns bestes Album gewertet. Also ich sehe das hier gerade, NME und so, 8 von 10 Punkten. Richtig krass, also das vielleicht gelohnt, der ganze. Obwohl 4,5 Mio, Alter, ich weiß nicht.
Ja, das ist schon echt, das ist schon eine Stange Geld. Ich persönlich
65 Minuten lang, ich kotze, Alter.
Ich persönlich bin jetzt noch nicht der größte Korn-Fan. Ich finde die Platte auch nicht so richtig cool. Der Opener ist allerdings ziemlich geil, weil die da so eine super fuzzige Gitarre, so einen super fuzzigen Gitarrensound fahren irgendwie. Und der klingt schon ziemlich fett irgendwie. Also ich weiß noch, das war damals die erste Single für die Platte und da habe ich ein Musikvideo von gesehen und dann dachte ich so, Alter, krass, wie knallt das so? Ich habe noch nie so einen Gitarrensound gehört. Und dann war die Platte nicht so heavy halt, ne? Muss man dazu sagen. Und das waren auch so echt meine letzten Kontakte eigentlich mit der Band. Ich habe dann ja weder die Platte gut gefunden, noch weiter verfolgt, was die Band gemacht hat.
Der ganze Talk jetzt über diese ganzen hohen Zahlen bringt uns natürlich zwingend zu einer generellen Frage. Macht, also das ist natürlich eine offensichtlich rhetorische Frage, aber macht Geld eine Platte besser?
Ja, ich glaube, die Antwort können wir uns alle denken. Definitiv.
Nachdem wir Chinese Democracy gehört haben, ist die Antwort ja,
ja, genau,
natürlich. Also da höre ich jeden Dollar der 13 Millionen Dollar raus.
Ja, das ist natürlich
natürlich Quatsch.
Ja, absoluter Quatsch. Ja, ich weiß nicht.
Ich denke dann immer an die Bleach-Platte. Sie hat $600 gekostet. Eine revolutionäre Platte.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Platten viel Geld kosten müssen. So, ich denke dann auch immer drüber nach, was würde ich überhaupt machen, wenn ich so viel Budget hätte? Ja, wirklich.
Also unlimited budget, was würdest du machen?
Also ich weiß, dass mich das nicht interessiert, zum Beispiel ins krasseste Studio überhaupt zu gehen. Ich glaube, was ich machen würde, wäre zu sagen so, ey, man heuert einen Engineer an, den man total gut findet. Man mietet sich irgendwo in den Alpen oder so eine schöne Hütte. Ja, die muss ja, und das schöne Hütte heißt nicht eine riesen Mansion, die $6 Millionen wert ist oder so, sondern einfach eine geile Hütte mit mega schönem Blick und dann packst du da, keine Ahnung, halbwegs vernünftiges Equipment rein und schreibst und produzierst deine Platte da drin. Irgendwie in Begleitung mit dem Engineer-Produzenten. Und ich glaube, ja, wenn du da, also mir ging's, ich glaube, ich würde Geld dafür ausgeben, dass der Vibe stimmt, ja, und dass ich mich wohlfühle, statt dafür Geld auszugeben, das teuerste Equipment zu benutzen oder das im teuersten Studio durchs größte Mischpult aller Zeiten. Oder weißt du, das ist so, ich erinnere mich da an die Doku, wo Dave Grohl endlich dieses riesen Mischpult aus den Dingsbums Studios da kauft, ja, und das ist dann, ja, und da wird, das ist alles so placebo-mäßig, ne, so, ja, oder vielleicht auch nicht, vielleicht klingt das Mischpult auch fantastisch, würde ich gar nicht sagen.
Es klingt natürlich fantastisch, ja. Aber ne, also das klingt jetzt aber auch nicht fantastischer als andere Sachen.
Genau.
Also weißt du, wie ich meine, am Ende des Tages, ich habe da eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht, das ging schon sehr früh, habe ich also hier, als ich nach Florida kam, da habe ich die ganzen letzten Manta-Platten gemacht bei meinem Kumpel Ryan. Und der hat die vor allen Dingen gemischt, aufgenommen habe ich ja meist zu Hause. Und ich meinte so, ey, wo ist denn dein ganzes Equipment? Der hatte nur so ein paar Preamps und halt sein Computer da stehen. Und er meinte so, ey, mach dir um mich keine Sorgen. So, 99,9% der Qualität kommt aus deinen Händen und der Qualität des Songs, Alter. Ich mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde das auf jeden Fall geil einfangen können. Wenn der Song geil ist, mach dir über die Platte null Sorgen. Und er hatte jedes Mal recht. Und immer, wenn überall ein Overkill an Equipment war, das habe ich ein paar Mal erlebt. Ich habe auch noch so, ich war auch schon mal in einem richtig teuren Studio zum Drums aufnehmen, damals noch in Hamburg und so. Drums aufnehmen, muss man sagen, da macht gut investiertes Geld schon Sinn, weil das kannst du nicht einfach so zwischen Tür und Angel zu Hause machen. Da machen geile Mics, aber vor allen Dingen gut klingender Raum Sinn. Aber was ist schon gut klingender Raum? So, weißt du, das ist ja auch total Geschmackssache. Worauf ich hinaus will, ist, jedes Mal, wenn es so ein Overkill an so ganz teurem Equipment und großem Studio gab, hat mich das eigentlich eher gestresst. Und ich würde sogar noch weitergehen als du oder mit dir mitgehen, wenn du sagst, so, dass dich das gar nicht so interessiert. Mich stressen richtig teure, große Tonstudios, wo du dann so sitzt mit so einem Pult mit 128 Kanälen, mit einem Raum, der so groß ist wie eine ganze Wohnung und so. Ja, weil das ist dir die ganze Zeit so Spotlight on und so von, verkackt das jetzt besser nicht. Und das muss jetzt was ganz, ganz Besonderes werden. Und ich finde, das ist alles komplett anorganisch und kontraproduktiv, was so die Kreativität betrifft, zumindest für mich.
Ja, weißt du, meine letzte Aufnahmeerfahrung jetzt gerade war ja eigentlich on paper, naja, vielleicht war es nicht die allerunromantischste. Die unromantischste Aufnahmeerfahrung waren sicherlich die drei Platten, die ich am Computer aufgenommen habe, mit dem Camper oder anderen digitalen Sachen. Das ist natürlich wirklich kein, da ist weder Vibe noch geiles Equipment vorhanden gewesen, ne? Aber auch jetzt, ich meine jetzt die EP, die jetzt gerade gemischt wird, die habe ich bei mir im Warehouse aufgenommen, so, ne? Das ist eigentlich überhaupt kein, ich ja, keine Ahnung, das ist jetzt, man denkt.
Aber es ist ein Vibe, der für dich funktioniert, das Allerwichtigste.
Genau. Der hat mega funktioniert.
So, und bei mir ist, genau, und für mich ist das ganz genau so, wenn du mich fragst, alter Hanno, willst du eine geile Platte machen und Geld spielt keine Rolle und ich versprechen dir, dass die geil wird und sie wird dir hinterher gefallen, würde ich die im Nachhinein dann lieber bei mir zu Hause aufgenommen haben oder in einem teuren Studio, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin in einer Werbeagentur, würde ich immer sagen, Alter, ich will die natürlich da aufnehmen, wo ich auch existiere, wo ich bin. Ne? Und ich habe das halt auch schon im Kleinen erlebt. Ich habe mir schon relativ früh mit 20 in meiner ersten eigenen Wohnung ein komplettes Studio im Keller eingerichtet. Alter, ich habe da nicht einen Track gemacht. Nicht einen. Ich habe da so ein bisschen Filmmusik gemacht und solche Sachen, aber ich habe nichts da gemacht, was irgendwie nur annähernd Qualität gehabt hätte. Weil ich dachte so, jetzt hast du das hier alles eingerichtet und der ganze Raum sprach diese Sprache, die sagte so, ja, jetzt komm mal aus Tesch, Junge. Jetzt mach aber auch. Mhm. Und da, als ich jetzt zum Beispiel meine Scheune ausgebaut habe, so, ne, das sind 150 Quadratmeter, zwei Etagen, richtig geil. Und alle Leute haben gesagt, Alter, da musst du ein Studio reinbauen. Man muss jetzt ein Studio reinbauen. Ich weiß aber, dass das wahrscheinlich der Sargnagel meiner Kreativität wäre, wenn ich dieses perfekte Studio da hätte, wo ich mich dann hinsetze. Aber das bringt dir halt auch gar nichts, wenn du keine geilen Ideen hast. Und heutzutage kann man halt geile Ideen halt auch einfach mit einer DI-Box und einem Audio-Interface oder mit einem Amp und einem SM57 einfangen, wenn du weißt, was du tust. Und vor allen Dingen, wenn du einen geilen Sound hast, ein gutes Ohr dafür hast und vor allen Dingen ein geiles Riff hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ich habe jetzt natürlich viel, wir haben das in der Band so ein bisschen auch diskutiert, ne? Ich habe jetzt natürlich in den letzten Jahren wirklich viel, oder wir haben viel DIY-Aufnahmen gemacht, ne? Und das Ding ist, dass die Produktionen, die dabei rausgekommen sind, die Albenproduktion zum Beispiel, dass das jetzt nicht so ist, dass die sich hinter irgendwelchen anderen teuren Studioproduktionen verstecken müssen, weil jetzt am Ende, solange du gute Signale aufgenommen hast, die Drumaufnahme ist wichtig, da gebe ich dir recht, das ist auch das, wo wir immer am meisten Geld für ausgegeben haben, neben dem Mix, aber Drumaufnahme und Mix sind die zwei Sachen, da kannst du nicht da kannst du nicht irgendwie schlampig mit sein, so, ne? Aber wenn du dann einen guten Mixing-Engineer hast, dann ist eigentlich alles möglich so. Ja, und ich kann mich einfach in diesen Gedanken nicht reinversetzen. Also ja, für mich wäre nur Destination Studio sozusagen. Es ist einfach.
Und das auch nur, weil du unlimitiertes Budget hast, genau, und es machen kannst, aber du brauchst es nur.
Nein, auf keinen Fall, ja.
Und da bin ich komplett bei dir. Das ist genauso wie das Ding, die Frage der Produzenten. Ich wusste immer sehr genau, was ich will. Ich wusste immer sehr genau, wie meine Musik klingen soll und dies und das. Ich bin aber nicht per se gegen Produzenten. Ich hätte gerne mal mit Produzenten zusammengearbeitet. Aber das war bei mir nie der Fall. Also und die paar Male, wo ich das probiert habe, war das nie irgendwie fördernd oder hat zu größeren, besseren Sachen beigetragen. Und es müssten auch Produzenten sein. Dieses ganze Prinzip ist ja schwierig. Ich suche mir den Produzenten aus und ich bezahle den, dass der das macht. Aber eigentlich kann das ja nur richtig geil sein, wenn der Produzent auf mich zukommt und mir sagt, Alter, ich finde deine Kunst mega gut, ich würde gerne mit dir arbeiten. Dann würde ich mich da sofort drauf einlassen, weil dann muss ich ja davon ausgehen, dass der was sieht, was ich nicht sehe. Wenn ich aber jemanden, naja, dass wenn ich jetzt jemanden einfach so bezahle dafür, mach mal meine Musik geiler, aber der würde das auch in der Zeit sonst mit einer anderen Band machen. Ich kann ja nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie dann groß was rumkommt. Also dementsprechend, dieses Produzentengame ist mir auch fremd. Ich habe eine befreundete Band, deren Traum war es halt immer mal mit Steve Albini Sachen aufzunehmen. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt und dann fragte ich hinterher so, ey, wie war es mit Steve Albini? Und die Antwort war sehr gemäßigt und zurückhaltend. Genauso, wie du dir das Arbeiten mit Steve Albini vorstellst. Denn es hat die Platte kein Stück besser gemacht, sondern einfach nur, Steve Albini hat das genauso gemacht, wie er das für richtig hält. Da wurde dann auch nicht rumdiskutiert. Und dann war die fertig. Und er hatte halt null emotionale Bindung auch dazu. So, das ehrt Steve Albini, weil er upfront und ehrlich ist oder war. Aber als Künstler bringt dir das natürlich null.
Dann nochmal
Inputmäßig.
Ja, dann nochmal Butter bei den Fische. Sagen wir mal, lass uns ein Fantasiebudget. Endlos ist ja, keine Ahnung. Dann kannst du auch sagen, du willst auf dem Mond aufnehmen.
Mars, ich kenne mich doch jetzt mit Mars aus.
Ja, natürlich, auf dem Mars.
Ich wollte mir eigentlich auch noch Mars mitbringen und das dann so lustig auf den Tisch legen, aber dann hatte ich keine Zeit mehr, meiner Tage zu alt.
Sehr gut. Oder schade.
Ja, sehr schade.
Aber mal Butter bei den Fische. Wofür würdest du denn, sagen wir mal, du hast 250.000 Euro.
Simon.
Ja, was machst du
denn? Also ich muss das aber für die Produktion. Ich kann jetzt nicht sagen, davon kaufe ich mir eine Wohnung.
Nein, du kannst machen, was du willst. Du, solange am Ende eine gute Platte dabei rauskommt, wofür?
Ja, okay, dann sage ich dir das jetzt. Ja. Für 250.000 Euro kaufe ich mir eine Wohnung oder zahle eine geile Wohnung an und dann nehme ich 10.000, 15.000 Dollar für eine Handvoll geile Mikrofone und ein, zwei gute Preamps. So, um meine Gitarren ultra nobel zu machen. Und ich kann die jetzt schon ultra nobel machen. Ich habe alle geilen Mics, die du dir vorstellen kannst, habe ich, die du brauchen könntest. Ich habe 8 verschiedene Cabs, die alle unterschiedlich klingen. Alles. Ich habe jeden verfickten Verzerrer da draußen, 20 Amps um mich herum. Alles. So, ne? Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, so, und jetzt nehme ich nochmal irgendwie, was weiß ich, ein Budget von weiteren 10.000 und flieg um die Welt und höre mir ein paar Drumräume an. Und gehe dann irgendwo hin, wo ich sage, so, Alter, hier ist echt ein richtig. Oder ich würde noch weiter gehen, weil ich weiß, dass die wahrscheinlich alle ähnlich klingen oder so. Würde ich vielleicht einfach da hingehen, wo ich wüsste, da gehe ich gerne hin, weil ich da mal hätte sein wollen. Zum Beispiel in dieses Studio irgendwo im Nirgendwo, wo Nirvana in Utero aufgenommen haben. Und dann wüsste ich einfach, ey, da habe ich auch meine Drums gemacht. Würden die da besser klingen als irgendwo anders? Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde das Geld ausgeben, um mir selber eine Freude zu machen. Aber wahrscheinlich würde ich einen kleinen Bruchteil davon nehmen und einfach in gute Hardware stecken. Und that's it. Und natürlich, ich würde, das ist wahrscheinlich das Einzige, was teuer werden könnte. Es gibt halt wirklich Leute, die wirklich fantastisch so Wizards sind, wenn es ums Mischen geht. Und die kosten natürlich auch meistens ihr Geld. Dafür würde ich auch Geld geben, ausgeben. Aber wie gesagt, alles, was ich machen würde, könnte ich auch für 50.000, für 30.000 machen. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Also ich glaube, wie gesagt, irgendwie eine Hütte. Das Equipment muss meiner Meinung nach nicht. Ich brauche keine $15,000 Preamps, ganz ehrlich. Also das, da bin ich.
Nee, auf keinen.
Ja, weißt du, also
ich wollte auch nur händeringend das Geld ausgeben. Ich habe, ey, pass auf, ich kann das ja auch sagen. So, ich habe so von Warm Audio. Das sind so API Nachbauten, ne? Und die klingen fucking fantastisch. Und wenn du da einen geilen Sound rein, ja, da kriegst du einen Vierer von, der kostet so viel wie sonst ein API, kriegst du davon 4 Channel Strips. Und die benutze ich und mache damit meine Platten. Und es hat sich noch nie jemand beschwert, dass die Gitarre nicht geil genug klingt oder irgendwas.
Eben.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Ey, die letzte Manta-Platte, da habe ich die Vocals mit einem SM57 aufgenommen. So, das muss man halt auch alles mal so sagen. Und ich wollte genau diesen Sound.
Ich denke auch, ne, also klar, man kann natürlich am Ende des Tages sagen, ja, Drumraum ist wichtig, aber ich glaube auch da gibt es Möglichkeiten, wenn du jetzt nicht in einem Raum bist, der unmöglich ist, ja, weil er nur Fliesenboden und... Du kannst
mit Software mittlerweile so krasse Sachen machen beim Drum-Recording, Alter, das ist richtig nice.
Also gut, da, ja klar, also davon gehe ich aus, dass das auch möglich ist, aber ich will nur meinen, ich glaube ganz ehrlich, und es ist zumindest auch so ein bisschen meine, als Konsument, meine Erfahrung der letzten Jahre, ich habe viele Produktionen gehört, die irgendwie so ein bisschen wacky sind, aber total geil und total viel Charakter haben und auch wirklich nicht scheiße klingen. Also ich spreche jetzt nicht so von irgendwelchen komischen Lo-Fi-Black-Metal-Alben oder so, sondern schon, ich fand die letzte Chatpile klang zum Beispiel ganz cool. Ja, also es gibt unendlich viele Produktionen, die mega gut klingen oder sehr, sehr eigen klingen und nicht mit Sicherheit nicht teuer waren. Und ja, also mir geht, ich glaube, ich würde das einen Teil des Geldes für den Komfort ausgeben, einfach eine angenehme Erfahrung zu haben. Und für den Engineer, ich würde wahrscheinlich einen Engineer wählen, der das mit mir aufnimmt und der das dann auch mixt. Und ich müsste vielleicht...
Beides ist, ja.
Vielleicht auch in unserer Gegenwart. Vielleicht ist es ein ganzes Projekt. Ja, du fängst an und exerzierst die ganze Produktion der Platte von vorne bis hinten durch in einem Ort, den du einfach aufbaust und wo, wenn du die Tür aufmachst, du einen schönen Blick über die Alpen hast oder so.
Was du nicht brauchst, was geil ist und einfach Spaß macht und wenn man ein geschultes Ohr hat, man es ein bisschen hören kann, man braucht es aber nicht, weil es mittlerweile Software-Sachen gibt, die das spot on emulieren. Es macht einfach Bock, ich weiß nicht, ob du mal mit einer analogen Bandmaschine aufgenommen hast. Es macht einfach Bock, das Ding rattern zu sehen und wenn du deine Gitarren-Takes spielst, wirklich zu sehen, wie das da gerade auf das Magnetband geballert wird. Das ist einfach ein geiles Gefühl. So, weißt du, wie ich meine? Braucht man das null, aber wenn, also das würde ich dann wahrscheinlich machen, einfach weil es Bock macht. So, weil es macht Spaß, das zu sehen. So.
Klar, hätte ich überhaupt keine
Hüse. Und gerade für die Drums ist es schon nice, aber braucht man es null. Es bringt uns natürlich auch noch zu einer anderen Frage. Ich meine, wie macht man es denn persönlich? Wie war das bei dir? Hast du in deinen Bands von Labels Vorschüsse gekriegt, um damit Platten aufzunehmen? Wie wurde da umgegangen mit?
Ja, wir haben Vorschüsse bekommen. Die waren
mit W-Farm?
Mit W-Farm, ja, klar. Ab der ersten Platte. Die Vorschüsse waren nie wahnsinnig großzügig, muss man dazu sagen. Ich sag's jetzt einfach, bei der ersten Platte, unser Budget war damals, 2007 war es, 2.500 €.
Da, um eine Platte aufzunehmen.
Dafür haben wir eine ganze Platte aufgenommen. Wir haben noch ein bisschen was aus eigener Tasche drauf gezahlt, aber das Studio damals, auch Grüße an Flo von Daily Hero Recordings, der die Platte mit uns aufgenommen hat. Weißt du, es war eine interessante Zeit natürlich für die Band. Es war auf jeden Fall ein ziemlich frischer Hype da so und deswegen würde ich sagen, hat uns Flo auch wirklich einen guten Preis gemacht, weil der wusste so, ey, das ist eine Band, wenn die Platte jetzt gut wird, kommen hier auch andere Bands an und wollen hier aufnehmen, weil die Platte hier aufgenommen haben. Und das war am Ende des Tages auch so, das hat ihm sicherlich auch geholfen, ja, dass wir da die Platte aufgenommen haben, weil die Scheibe gut gelaufen ist auf jeden Fall. Und die für die nächsten beiden Platten, auch noch auf dem gleichen Label, kamen die raus, haben wir jeweils 4 Scheine bekommen. Und das war...
Und die auch immer gänzlich ausgegeben, ja?
Gänzlich, wir mussten das gänzlich ausgeben für die... also bei der ersten Platte weiß ich... Also bei der ersten Platte hat wirklich jeder uns einen Deal gemacht. Auch Artwork haben wir zum guten Deal bekommen. Und ich glaube, am Ende haben wir 300-400 € raufgelegt. Bei den nächsten beiden Platten will ich meinen... Also bei der zweiten will ich meinen, haben wir es geschafft, im Budget zu bleiben... Und mussten das aber komplett ausgeben für Albumproduktion und Artwork. Und bei der letzten Platte auf Life Force Records war, glaube ich, das Master verhältnismäßig teuer. Warum auch immer. Und ja, also, und ich erinnere mich nicht mehr ganz, was wir für die finale WFAM-Scheibe bekommen haben bei Season of Mist. Wahrscheinlich 5 oder so. Und das war auch bei Nightmare für das erste Album unser Budget. Und das war dann...
Das war, genau, es war ein Vorschuss quasi. Genau. Also es war jetzt, ihr hättet damit machen können, was ihr wollt, aber ihr musstet natürlich eine Platte abliefern, genau, und habt es dafür benutzt. Und
wir haben das Geld dafür auch ausgegeben, ja. Immer.
Genau, wenn ich mich an Manta erinnere, dass die Vorschüsse, die wir von den Labels bekommen haben, uns war beiden auch sehr schnell klar, ey, das ist natürlich auch Geld, was wir zum Leben brauchen, weil wir ja sehr schnell mit der Band halt auch Vollzeitmusiker geworden sind. Und es ganz klar war, Alter, wir können nicht die ganze Kohle nehmen und die jetzt halt in eine super teure Produktion. Deswegen, wir haben die Band ja immer sehr geführt wie so ein Bauchladen und haben immer fast alles, was wir selber machen konnten, selber gemacht und uns auch immer extra viel Arbeit gemacht, um auch Geld zu sparen. Das bereue ich auch nicht, weil das da halt möglich war, dann auch irgendwie von der Band als Musiker zu leben. Aber ich kann mich erinnern, dass wir schon immer die Denke hatten, so, okay, da kommt jetzt ein Vorschuss. Wie können wir eine geile Platte abliefern und trotzdem möglichst wenig von diesem Geld ausgeben? Also na klar, du musst die Leute irgendwie fair bezahlen, ist klar. Die haben ja auch ihren Preis, da ist, wird ja auch nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie verhandelt, so, ne? Aber insgesamt war schon immer so, okay, was kann insbesondere ich halt selber machen? Und da war dann halt auch immer ganz klar so, okay, ich kann die ganzen Gitarren zu Hause aufnehmen. Bei der letzten Platte habe ich auch die Vocals ich hätte das hier im Studio machen können. Ich weiß, das hätte ein paar tausend Euro gekostet, irgendwie über ein paar Wochen, weil du kannst ja auch nicht jeden Tag 10 Songs, also ich kann das nicht, sondern es hätte jeden Tag irgendwie kostet, was weiß ich, $400 ein kleines Studio pro Tag oder so. Dann hättest du dann halt irgendwie da 10 Tage drin gehabt, dann machst du noch Overdubs oder so, hättest du 4 Kilo auf der Uhr gehabt oder irgendwie sowas. So, weißt du, und da hab ich gesagt, ne, ich mach das zu Hause. So, ne? Und hab halt die ganzen Vocals aufgenommen, hab die dann auch alle selber zu Hause editiert, zusammengecuttet, Overdubs gemacht, alles selber gemacht und dann nachher einfach, als es zum Mischen gab, einen USB-Stick mitgebracht und meint so, hier sind die Vocals drauf. Und das war auch überhaupt kein Problem. Und das hat uns natürlich jede Menge Geld gespart, muss man ganz klar so sagen. Und insbesondere, ich meine, die letzte Platte haben wir, das Instrumentarium haben wir live aufgenommen, aber bei den Platten davor, bei der Pain is Forever und auch bei der Grunge-Cover-Platte, da wurden die Gitarren komplett alle bei mir zu Hause aufgenommen. Vocals ja auch, by the way. Du hast ja auch mal eine Session, die leider gelöscht wurde, weil Logic abgekackt ist. Kannst du dich erinnern, dass wir mal für einen Track oder zwei war Simon bei mir und wir haben Vocals aufgenommen. War auch ein geile Session so. Und dann waren die Tracks einfach weg. Es war ziemlich scheiße.
Ja, das war echt ultra und, bizarr.
Ja, mega. Und dementsprechend, also das habe ich, siehst du, das haben wir auch alles selber gemacht und weil halt auch zum Beispiel bei dieser Grunge-Cover-Platte gab es ja gar kein Budget, das war auf unserem eigenen Label und so, da gab es ja gar nichts, da mussten wir sagen, okay, das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wie geben wir möglichst wenig Geld aus, weil wir kriegen ja mit den Plattenverkäufen auch nur so und so viel Geld wieder rein, so, ne, und ja, also das Teuerste an den Manta-Platten ist definitiv so eigentlich... Drum Recording geht immer, wir gehen da meistens irgendwie, also jetzt abgesehen von der letzten Platte, aber davor, gehen wir immer in irgendein cooles Studio und dann musst du dann halt bezahlen, was das eben kostet. Aber Irinsch ist da immer schnell, der macht das meistens in 2 Tagen fertig, die ganze Platte. Und deswegen ist das nicht so teuer.
Ja, das ist gut, ne?
Ja, das hilft natürlich mega. Und dann ist das Mischen das nächst teure Schritt jetzt. Genau. Oder die Vocal Sessions, so, das kostet natürlich dann auch Geld, wenn du es nicht gerade selber machst. Aber das Mischen kostet natürlich Geld, weil das Mischen auch Zeit kostet. Gerade mit mir, weil ich oft unzufrieden bin und dann muss das neu gemacht werden und ich will das denn anders. Deswegen habe ich mich bei der aktuellen Manta-Platte da auch fast gänzlich rausgehalten, weil ich mich einfach vor mir selber schützen wollte. Und die andere Frage ist natürlich, ja, man hat natürlich Geld gespart, wenn man das sich selber so verkauft, dass die eigene Zeit halt kein Geld wert ist.
Ja.
Weil letztendlich habe ich ja trotzdem an den Gitarrenaufnahmen, an den Vocalaufnahmen, an den ganzen Arrangements und solche, habe ich ja monatelang pro Platte jeweils gearbeitet, alleine zu Hause, 10 Stunden pro Tag. Und da kriegst du natürlich kein Geld für, so, weißt du? So, also dementsprechend wir als Band, als Firma sparen natürlich Geld, aber insgesamt hat es natürlich ultra viel Zeit gekostet.
Ja, man muss dazu sagen, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, du bist da sehr schön drauf eingegangen gerade. Bei uns haben sich natürlich, ne, die Budgets sind ja in einem sehr moderaten Rahmen nur angestiegen. Wir waren vielleicht dazu in der Lage, für die erste Platte für 2,5 Scheine aufzunehmen, irgendwie mit Ach und Krach, und das in einem guten Studio, wo wir auch alles eingespielt haben. Aber diese Budgets haben natürlich irgendwann nicht mehr gereicht, um das alles im Studio zu machen. Also wir haben die ersten 3 Platten haben wir im Studio gemacht, komplett bei Daily Hero Recordings. Die 4. Platte dann, die letzte W-Farm-Scheibe, die dann auf Season of Mist rauskam, war das erste Mal, dass ich zu Hause Bass und Gitarren komplett aufgenommen habe. Und der Rest wurde dann im Studio aufgenommen und gemischt natürlich, auch bei Daily Hero und bei Nightmare. Es wurde dann eigentlich immer mehr und mehr, was wir in Eigenregie aufgenommen haben. Und die Budgets wurden trotzdem ausgegeben, ne? Also wir haben natürlich jetzt bei der ersten Nightmare-Platte zum Beispiel, haben wir nur Drums und Mix bezahlen können. Und den Rest
von wie viel Geld?
5 Scheine war das Budget. Ne?
Und ja, das klingt realistisch.
Genau, und das ist noch immer ein guter Deal so, ne? Also,
und das ist dann auch nicht 4 Wochen mischen, nee, sondern
genau, das ist,
ein paar Tage.
Ja, also es hat sich eine Weile hingezogen, aber wir haben ein gutes Verhältnis mit dem Mixing Engineer. Das ist ja ein spezielles Verhältnis, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz, und jetzt dann war es bei der letzten Nightmare-Platte, ne, gab es auch gar kein Budget eigentlich. Das Budget war, wir haben alles selber gemacht so. Ne, wir haben einfach unsere Zeit investiert. Und dieses Mal sind wir sogar noch einen Schritt weitergegangen bei der neuen EP, die jetzt in Arbeit ist. Sogar die Drums hat Paul in seinem Raum aufgenommen, allerdings mit Hilfe von Mark von Daily Hero Recordings. Der ist halt reingekommen, hat ihm hat vielleicht nochmal ein paar bessere Mikrofone mitgebracht und ein paar keine Ahnung, Preamps oder irgendwas. Also so ein kleines mobiles Rig, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen.
Geiler zu machen.
Genau. Aber im Grunde genommen auch dieses Mal wieder alles DIY aufgenommen. Ich Gitarren und Bass im Warehouse und Vocals arbeiten wir gerade noch dran.
Ich arbeite so auch einfach am liebsten, wenn ich so in meinem eigenen Habitat, also wenn ich an die Manta-Kosten denken kann, die waren immer günstig. Also die erste Manta-Platte, muss man fairerweise sagen, die war unerhört günstig. Weil die haben wir in der Wellenschmiede bei Timo, unserem guten Freund, aufgenommen und der hat uns natürlich einen mega Gefallen getan. Also Grüße gehen raus. Und wir haben auch bei ihm geprobt im Studio und wir waren eh immer da. In jeder freien Minute, wo wir konnten, haben wir da geprobt, Irinsch und ich. Und dann war irgendwann klar, ey, wir müssen jetzt mal ein Demo aufnehmen. Und war klar, ey, das Demo ist so gut, das wird jetzt eine Platte, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben irgendwie eine ganze Platte aufgenommen und der hat das mega geil mit uns gemacht. So, ne? Dann haben wir die Drums aufgenommen im Nachbargebäude, wo ein größerer Drumraum war, hätte man im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht müssen. Und Timo hat dann eigentlich für fast gar keine Kohle die ganze Gitarren aufgenommen und das auch nachher noch gemastert und dies und das. Da hat er uns schon mega Gefallen getan. Ich möchte glauben, dass der vielleicht halt natürlich da auch dann Credits kriegt, weil hey, der hat die ersten beiden Manta-Platten gemacht. So, ich will jetzt nicht von Fame reden, aber ich hoffe, dass er dadurch zumindest auch bis zum gewissen Grad Business bekommen hat. So, ne? Mhm. Und dann die 2. Platte, das weiß ich gar nicht mehr, was das gekostet hat. Schon ein bisschen mehr, aber auch da hat der uns einen echt richtig guten Deal gemacht.
Ja, jetzt hau doch mal ein paar Zahlen raus. Ich habe ja jetzt sehr detailliert gesagt, wie unsere Vorschüsse aussahen. Genau. Das interessiert, glaube ich, viele Leute.
Also die 2. Platte muss schon ein paar Tausend gekostet haben, ganz klar. Weil die haben wir, ich überlege gerade, hat die jemand gemastert oder hat die auch Timo gemastert? Ich weiß das gar nicht mehr. Und da war dann ganz klar, Alter, hier, ich kann euch nicht mehr genau denselben Gefallen tun wie bei der ersten Platte. Vor allen Dingen, das hat ja auch lange gedauert. Also das hat dann schon ein paar tausend Euro gekostet.
Gut, so das hat die Platte gekostet, aber die, was mich wirklich interessieren würde, sind die Vorschüsse.
Das sag ich dir
nicht.
Okay,
ja.
Das sag ich. Ich sag dir so, die Vorschüsse, die wir für die letzten Manta-Platten bekommen haben, sind deutlich, deutlich höher als das, was du genannt hast. Weil wir halt auch wahrscheinlich mehr Platten verkauft haben. So das Geld, aber auch so, ey, wir müssen davon unsere jetzt ein Jahr lang unsere Miete bezahlen, bis wieder irgendwie, gerade bei Covid war das ein krasses Ding, so, weißt du, wo ganz klar, wir können auch kein Geld durch Live-Konzerte generieren. Wenn ich aber sage, deutlich höher, auch nicht krass hoch. Also es sind jetzt keine Zahlen, wo du durch die Decke knallst. Das kann ich dir versprechen. Und jetzt gerade auch beim letzten Deal bei Metal Blade, wir hatten Angebote von anderen Labels mit mehr Vorschuss, aber wir fanden Metal Blade einfach am coolsten und ich bereue das auch null. Wäre ich wieder hingegangen. Und der Vorschuss, ey, das ist alles Schall und Rauch, das Geld ist auch immer, du weißt, das Leben ist teuer, das ist so schnell weg. Und wenn du dir einen scheiß Plattendeal oder mit Leuten, die da nicht richtig abliefern, hinterm Schreibtisch einhandelst, nur damit du 10er oder 20er mehr gekriegt hast von einem Vorschuss, dann aber einen scheiß Deal hast oder mit Leuten arbeitest, die du nicht fühlst, das ist kein Geld der Welt wert. So, und ich kann mich erinnern, dass die dritte Manta-Platte, die hat dann 10er gekostet, die und ich finde nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise besser klingt, als die, die Timo gemacht hat davor, sondern die klangen einfach nur anders. Die hat Jonathan von Torch gemacht.
Ich erinnere mich an die Stories.
Genau, ja. Und das war alles schon teurer, weil Erinsch ist in die USA geflogen, um die Drums aufzunehmen. Dann haben wir ein paar Wochen ein Studio gebucht, richtig, wo wir die ganzen Gitarren aufgenommen haben. Dann bin ich nach Miami geflogen, weil das Budget dann schon fast aufgebraucht war, um die Vocals in Miami aufzunehmen. Und die habe ich fast alle in einem Tag aufgenommen, weil ich so angepisst war. Und nicht auf ihn, sondern weil ich einfach, weil ich genau mich in diesem Studio-Environment überhaupt nicht entfalten konnte. So, das war eigentlich so, Alter, ich will hier einfach nur weg. Und dann, genau, dann wurde das noch gemastert und das Mischen hat sehr lange gedauert. Und da haben wir dann halt aber auch immer zu Recht natürlich auch von Jonathan eine ganz klare Tagesabrechnung gekriegt. Ihr schuldet mir so und so und so viel Dollar. Und irgendwann musste ich dann die Reißleine ziehen, nur als der 10er erreicht war. Und meinte so, ey, sorry, aber wir haben hier jetzt nicht mehr viel Budget übrig. Das muss jetzt hier sofort ein Ende finden. Und dann haben wir das auch sehr schnell fertig gemacht. Und bei der, als wir dann zu Metal Blade gegangen sind, dann wurden die Vorschüsse auch ein bisschen höher als zu Nuclear Blast im Vergleich. Weil wir haben ja mit Nuclear Blast gesigned, da waren wir ein absoluter Newcomer. Das Debüt war draußen. Da hast du dann natürlich ein... Aber wir haben auch keine Verträge gemacht. Also die Verträge... Grundsätzlich, es ging uns nie um viel Vorschuss. Das war nie Hauptaugenmerk, weil wir immer wussten, ey, wir produzieren unsere Platten eh günstig und ich mache das meiste davon eh selber. Sondern uns geht es um kurze Laufzeiten, um größtmögliche Flexibilität, um größtmöglichen Cut, an den wir beteiligt werden, an digital und physisch, größtmögliche Freiheiten, dass wir selber 7 Inches machen können, wir können selber Tapes machen, dass wir kein Merchandise-Rechte abgeben. Ey, und dann nehme ich 5-stellige Beträge weniger in Kauf. Damit ich all diese Freiheiten haben, dass ich aus Deal schnell wieder raus bin, dass die Rechte irgendwann wieder bei mir sind und so. Das kann ich euch nur allen empfehlen. Alter, 10.000 Dollar, Euro. Ihr, die meisten, die da draußen hören, ey, ihr geht arbeiten. Ihr wisst, auf ein paar Monate, auf ein Jahr gesehen, 10.000, 20.000 Euro, das ist gar nichts. Gerade wenn ihr davon auch noch was bezahlen müsst. Leben und eine Planung.
Ja, ganz davon. Ja,
deswegen,
dazu muss man auch.
Lasst euch nicht, ganz kurz, lasst euch nicht verleiten von irgendwelchen Zahlen, wenn der Deal nicht geil ist. Alter, das ist das Unwichtigste erstmal.
Und die meisten von euren Bands bestehen ja auch aus 5 Leuten. Ja, und wenn man...
ganz genau, das spielte uns natürlich auch völlig in die Karten, das kann man ja auch ganz klar so benennen, ne? Und ja, dementsprechend die letzte Platte war dann natürlich geil, weil wir das halt alles irgendwie in 3 Sessions irgendwie einfach in einer Nacht jeweils aufgenommen haben und die Vocals dann selber und dann haben wir uns noch einmal zum Mischen getroffen, das hat ein paar Tage gedauert, also die letzte Platte hat wahrscheinlich 3.000, 4.000 Dollar gekostet oder so. Vielleicht habe ich nochmal einen Taui fürs Mastering draufgelegt. Sehr, sehr, sehr guter Typ übrigens, der die gemastert hat. Mir fällt der Name nicht ein.
Woher?
Wir hatten das. Aus Los Angeles. Townsend Mastering heißt
Sag
das.
Mir was.
Kann ich nur empfehlen. Sind auch viele Leute nach uns, dann direkt hingerannt zu dem Typen. Der hat uns auch einen mega Preis gemacht, muss man sagen. Ich habe gesagt, hey, das ist mein Budget. Und dann meinte er so, Alter, das kostet das Dreifache im Normalfall. Aber der Typ war super cool. Er meint so, ey, ich habe die Platte gehört, ich bin mega Fan. Lass mich das machen. So. Und davor hat das, glaube ich, immer Brad Boatwright oder so gemacht. Kennst du auch?
Er ist aus...
Von Rise Against.
Nee, nicht Rise Against. Du meinst... nicht Tragedy, sondern...
Ja, irgendwas anderes.
Jetzt komme ich auch nicht auf den Namen. Die Tragedy... die Band, die danach kam, halt. Ja, der ist aus Portland.
Audio Siege, ganz genau. Portland. Und das war, das kann ich ja sagen, der hört ja nicht zu, das war auf jeden Fall, der hat auch einen guten Job gemacht, aber das hat immer sehr, sehr lange gedauert, bis wir da unseren Sound gefunden haben, den wir wirklich wollten. Und bei Townsend Mastering war das wirklich so, gleich das erste Ding war geil. Und dann haben wir gesagt so, ey, reite das mal ein bisschen mehr. Also da kann ruhig noch ein bisschen mehr Verzerrung drauf. Ich meinte so, Alter, fuck it up.
Yeah.
So, und er war dann ein bisschen vorsichtig, LA-Style, so. Und ich meinte, no, fucking go to town on it. So, und
From Ashes Rise. From Ashes Rise.
Genau, sorry, my bad. Und bei Audio Siege, der Typ ist auch super nett. Und bei dem hat man dann aber auch die Frustration gemerkt. Und das war sehr anstrengend, weil er nicht das Ergebnis liefern konnte, was wir und der Mischer der Platte wollten. Wir waren nämlich alle der Meinung, insbesondere bei der Pain is Forever, dass der Mix ohne Master besser klingt, nur leiser ist. Und dann haben wir halt einfach gesagt so, ey, pass auf, ganz am Ende, Offenbarungseid, mach das einfach mit dem Limiter einfach nur lauter, so, aber bitte don't do your mojo. So, weil wir konnten uns einfach nicht einigen auf den Sound. Da kann der gar nichts für, sondern wir haben einfach, ja, das passiert ja manchmal, wir haben einfach nicht den richtigen Vibe gefunden, weil wir alle, die Band, als auch Ryan am Mischpult gesagt haben, so, Alter, und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dieser Mix klingt genauso, die Platte ist so gemischt, wie sie klingen sollen. Und das Mastering hat die nicht besser gemacht, sondern hat den Mix verzerrt. Also nicht verzerrt im Sinne von verzerrt, sondern verändert.
Ja, natürlich, weil im Endeffekt, du hast natürlich weniger, also wenn du anfängst, Sachen aufzupumpen im Mastering, verschwinden ja vielleicht auch Dynamiken sozusagen.
Details, fängt genau an mit Transients, ein Snare-Hit zum Beispiel. Mhm. Du hörst die geilen Obertöne nicht mehr, Töne nicht mehr, weil es halt alles komplett zugematscht wird in so einer komprimierten Maßwurst.
Ja.
So, und ja, aber insgesamt, also ich, Bottomline von der ganzen Geschichte ist, dass ich mich wohl damit fühle, immer alles so viel wie möglich selber zu machen, weil ich gerne selber Kontrolle habe und weil ich vor allen Dingen auch gerne nicht den Stress von Zeit ist Geld im Rücken habe, in einem teuren Studio zu sitzen und sagen so, ey, wenn du heute nicht mindestens 2 Tracks fertig kriegst, haben wir hier ein finanzielles Problem.
Ja.
Das ist ein absolut ein Killer für den ganzen Vibe, für die Kreativität,
für den Prozess, für mich persönlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Hanno.
Ja, Simon. Geile Folge, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr habt was gelernt da draußen. Kauft mehr Musik, damit auch morgen noch Guns N' Roses Platten für 13 Millionen Dollar machen können.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Simon, haus rein. Tschüss.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.